also ganz ungewöhnliches Vorgehen eigentlich, wenn man sich marines Gas anguckt, das sehr, sehr unterschiedlich läuft in den Niederlanden und in Deutschland. Aber dann ist oft, dass dann die Ministerien bei uns anfragen und sagen, ja, wen habt ihr dann als Absolventen?
Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade. Hallo und herzlich willkommen zum Wellenbrecher-Podcast. Nach unserer Wissenschaftskommunikationsfolge sind an den Mikrofonen wie fast immer Annabelle, das bin ich, und
Eva, hallo.
Und tatsächlich noch einer weiteren Person, die uns einen kleinen True Crime heute mitgebracht hat. Und zwar sind wir hier gemeinsam mit Irit Ittner.
Hallo, hallo.
Du bist Ethnologin und hast in deinem letzten Projekt die sozialpolitische Dynamik in Meeresregionen untersucht. Wir werden heute insbesondere über deine letzte Publikation sprechen. Sie heißt Political Dynamics Around Transboundary Gas Extraction in the Dutch and German North Sea. Und diese Publikation hast du im Rahmen der Susin-Mare-Mission gemacht und, wie gesagt, dich mit Fragen von Meerespolitik, insbesondere mit Konflikten um die Offshore-Gasförderung befasst. Bevor wir in das ganze Thema aber einsteigen, fangen wir mit unserer Einstiegsfrage an. Was ist dein Lieblingstier?
Also tatsächlich habe ich eins und ich finde Seekühe unheimlich toll. Ich kann gar nicht sagen, warum, vielleicht weil die so toll aussehen oder weil die so friedlich sind und so ruhig und so groß, keine Ahnung. Ich habe aber noch nie einen afrikanischen Manati gesehen. Also obwohl ich auch in den Gegenden war, die Heimat sind dieser Tiere. Ja, aber es ist unheimlich schwer, die in der Wildbahn, freien Wildbahn zu beobachten, weil die Habitate einfach immer mehr zurückgehen. Ne? Mangrovenwälder, Seegraswiesen, naturnahe Uferbereiche. Also es wird immer schwieriger. Ja, ich habe auch noch nie jemanden getroffen in Westafrika, der eigentlich gesehen hat. Aber ich finde die total toll.
Annabelle hat ja gerade im Intro schon erwähnt, dass du Ethnologin bist. Und du arbeitest an einem Institut, das nennt sich Eidos. Was ist das denn genau und wie kommt die Meeresforschung denn ans Eidos? Das Eidos ist ja auch in Bonn angesiedelt. Wie kommt man da zu Meeresforschung dort zu machen?
Also Eidos ist eine Abkürzung. Das steht für German Institute of Development and Sustainability. Gibt auch keinen deutschen Namen für das Institut. Und das ist ein Forschungsinstitut, was nicht an der Uni gelagert ist, sondern so ein Think Tank ist. Mhm. Und wir sind ein ressortnahes Forschungsinstitut vom BMZ. Mhm. Und das BMZ ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ja, und wir werden finanziert, kernfinanziert von dem BMZ, von dem Ministerium und von Nordrhein-Westfalen. Wir werben aber natürlich auch wie alle anderen Forschungsinstitute Drittmittel ein, führen dann Forschung durch und wir haben so als zweiten große Säule Ausbildungsprogramm und wir haben als dritte Säule Politikberatung. Und das ist bei uns sehr, sehr viel stärker als jetzt am Universitätsinstitut. Hm. Ja, also es gibt auch, weiß ich, Anfragen vom Ministerium direkt ans Institut, die sagen, guck mal über die Strategie oder wir brauchen da und dazu einen Input. Und dann wird das direkt an uns weitergeleitet. Dann gibt es Arbeitsgruppen, die dann eben direkt dem Ministerium antworten. Genau. Und so thematisch kann man sagen, also wir sind kein Meeresforschungsinstitut, also wir sind noch nicht mal ein naturwissenschaftliches Institut, sondern wir haben vor allem so Geografen, Politikwissenschaftler, Soziologen, Ökonomen natürlich auch viele, also viele Leute, die sich mit so internationaler Sicherheit beschäftigen, internationaler Politik, UN-Fragen, Europa-Fragen, ne, also Handelspolitik. Und es gibt halt eine Abteilung, die macht Umweltgovernance und in der arbeite ich auch. Ja. Und insgesamt kann man sagen, wir gucken uns eigentlich immer so an internationale Zusammenarbeit und Nachhaltigkeitsthemen. Und das machen wir dann eben im Fokus auf Ländern des globalen Südens oder eben auch so die Beziehung zwischen Deutschland oder Europa und Ländern des globalen Südens. Ne. Also unsere Kollegen sind eigentlich unterwegs in Afrika, Lateinamerika und Asien. Mhm. Und das, was ich jetzt gemacht habe innerhalb dieser Susin-Mare-Mission, dass ich jetzt wirklich mir ein Thema angeguckt habe, was wirklich nur die deutsche Nordsee beziehungsweise die niederländische und deutsche Nordsee betrifft, das ist eigentlich eine Ausnahme. Normalerweise würden wir wirklich vergleichend arbeiten oder eben in ganz anderen Weltregionen unterwegs sein.
Echt super spannend. Vielleicht stelle ich dir dazu nachher noch ein paar Fragen.
Sehr gerne, ja.
Ich möchte jetzt aber auf das Hauptthema von heute kommen, denn wir wollen heute über GEMS sprechen. Das ist die Abkürzung für Gateway to the Ems und ist ein geplantes Gasförderprojekt im deutsch-niederländischen Grenzgebiet rund 20 Kilometer vor der Insel Borkum. Mhm.
Genau. Soll ich kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin vielleicht? Ja. Also im Antrag wurde ja immer gesagt, welches Institut welche Aufgaben übernehmen soll. Und wir sollten uns beschäftigen mit Nutzungskonflikten im Borkum-Riffgrund. Borkum-Riffgrund ist ja ein Seegebiet, das ist ziemlich groß. Das erstreckt sich ja über Deutschland, Niederlande, über die AWZ, also die ausschließliche Wirtschaftszone, aber eben auch über die Küstengewässer in beiden Ländern. Und in Deutschland, in der AWZ, gibt es ja auch ein Meeresschutzgebiet, das heißt Borkum-Riffgrund. Und Energiethemen waren dann schon mal sehr groß in der Nordsee, also alles, was so mit Energie zu tun hatte, das hatte schon Konfliktpotenzial, beziehungsweise da gab es schon Nutzungskonflikte. Ne? Mhm. Also Demonstrationen oder Klagen oder Diskurse oder Debatten, ne? Also ganz verschiedene Themen. Auch die Themen, über die wir jetzt vor allem reden, der LNG und Carbon Capture Storage und so, das war alles 2021, als ich angefangen habe, da mal zu gucken, was gibt's denn da thematisch, alles auch schon absehbar.
Okay, da hast du ja schon ein paar Begriffe genannt, die später für uns wichtig werden. Aber wie bist du denn dann im Jahr 2020 konkret zu deiner Studie gekommen, beziehungsweise wie bist du darüber gestolpert?
Es gibt ja bei diesen großen, grenzüberschreitenden Projekten auch immer öffentliche Beteiligungsverfahren. Das heißt, da werden dann die Projektdokumente ausgelegt und dann können sich Privatleute, aber natürlich auch Initiativen, Gemeinden, also alle, die Anlieger sind, dann dazu auch äußern. Und das ist passiert schon 2019. Ja, also der Prozess war schon abgeschlossen. Und 2021 im Oktober hat dann auch das Niedersächsische Landesparlament dazu auch Stellung bezogen. Gab es eine Regierungserklärung, damals unter der CDU-SPD-Regierung, die gesagt haben, nein, wir möchten das nicht. Ja, wir möchten das nicht, das ist einfach, das hat zu großes Potenzial, die Umwelt zu schädigen, die Meeresumwelt, und geht auch nicht konform mit unseren Klimazielen. Also da gab es zu dieser Regierungserklärung. Und es war auch klar, es formiert sich da Widerstand dagegen, und deswegen habe ich jetzt gesagt, gut, das nehme ich jetzt als Fallstudie, das gucke ich mir an und gucke jetzt einfach mal, wie wird jetzt eigentlich verhandelt, ne, zwischen Meeresschutz und industrieller Nutzung. Und das war jetzt sozusagen die Fallstudie, ne, auf die bin ich dann gekommen.
In deiner Publikation beschreibst du die unterschiedlichen Herausforderungen in Deutschland und den Niederlanden und erklärst, warum darin Konfliktpotenzial liegt. Kannst du uns ein bisschen heranführen, wo der Unterschied zwischen einer Natural und einer Extractive Seascape liegt?
Die Begriffe habe ich jetzt genutzt. Man braucht ja für jeden Aufsatz auch so ein theoretisches oder konzeptionelles Framework, ne? Also so einen Rahmen, anhand dessen man dann die ganzen Daten so ein bisschen einsortieren kann und dann für den Leser auch einfach lesbarer machen kann, dass es zugänglicher ist. Ne? Mhm. Da habe ich jetzt überlegt, mit dem Seascape-Konzept zu arbeiten. Eine Landscape ist also eine Landschaft, ist eben nicht nur was Materielles, ist nicht nur ein Hügel und Fluss und Baum und so weiter, sondern da sind eben viele Dinge auch, die bedeutungsvoll sind. Wir haben so Werte, die damit einhergehen. Es gibt natürlich bestimmte Interessen, die damit einhergehen. Und es gibt auch sowas, das nennen wir diskursive Repräsentation. Ja? Also es ist sozusagen nicht die Landschaft selbst, aber das Bild der Landschaft, das erzeugt wird aus all diesen Dingen. Und das Konzept gibt es also für Landschaften. Das gibt es aber natürlich auch für marine Landschaften. Ne? Und dann bot sich das im Englischen einfach an, das eben Seascape zu nennen. Das ist auch nicht meine Erfindung, sondern das haben andere Autoren auch schon benutzt.
Also könnte man das auch dann benutzen, um andere Landschaften zu beschreiben? Könnte man auch sagen, dass es sowas wie Riverscapes gibt, um Flüsse zu beschreiben?
Oder Lagoonscapes entlang von Lagunen, also das gibt's alles schon. Und es geht also darum, dass man sozusagen auf das, nicht auf das guckt, was nur da ist, sondern auch alles, was sozusagen damit verbunden ist, also alle Ideen und alles andere. Und auch auf die Prozesse. Ja, und dann kann man natürlich immer gucken, ne, es gibt natürlich auch nicht eine Repräsentation von so einer Landschaft oder so einer Seascape, sondern es gibt verschiedene. Und wenn man sich jetzt anguckt, das ist auch ein Begriff, der jetzt nicht von mir ist, sozusagen eine Energielandschaft oder so eine Energy Seascape, ne, dann ist die Nordsee da schon sehr besonders, denn seit den 60er Jahren ist das ja wirklich ein enormes Fördergebiet für Öl und Gas. Das betrifft jetzt Deutschland nicht so sehr. Also unser größtes Ölvorkommen und unsere größte Ölförderstätte liegt ja in der Nordsee, das Mittelplatte in Schleswig-Holstein. Das wissen viele Leute nicht. Aber wir haben keine marine Gasförderung. Wir hatten ein paar marine Gasförderprojekte. Das letzte ist ausgelaufen 2020. Also da waren die Vorkommen erschöpft. Dann hat man das sozusagen zugemacht. Wenn man das jetzt aber vergleicht mit Dänemark oder mit Großbritannien oder mit Norwegen oder auch mit den Niederlanden, ja, da gibt es eine ganz andere Herangehensweise. Ne? Also da war immer vorrangig, dass man aus eigenen Gewässern die Ressourcen fördert und dann selbst nutzt oder eben auch ins Ausland verkauft, exportiert. Und Deutschland hatte aber so eine Strategie zu sagen, naja, eigentlich, ob jetzt aus Kostengründen damals oder schon aus Meeresschutzgründen, dass man gesagt hat, nee, eigentlich, wir wollen gar nicht so viel selber machen. Wir haben vielleicht auch gar nicht die Vorkommen, aber wir können ja importieren. Also wir können ja, und das haben wir sehr viele Jahre gemacht, über Pipelines aus Norwegen und den Niederlanden einfach Erdgas importieren, also denen das abkaufen. Und später ist er dann über Nord Stream 1, sind ja dann russische Erdgasexporte noch hinzugekommen. Und wenn man jetzt so, also das macht sozusagen, wenn man jetzt von der Perspektive aus guckt, dann ist diese Nordsee wirklich so eine Energy Landscape, die eben nicht nur Energy Landscape ist, sondern tatsächlich so eine Petroleum Landscape, ne? Also die wirklich von dieser ganzen Petroleumindustrie unheimlich geprägt ist.
Ja, spannend, da habe ich noch nicht so ganz drüber nachgedacht. Es gibt ja jetzt bei der Nordsee auch relativ viele Anrainerstaaten. Wie sehen denn vielleicht die verschiedenen Einwohner die Nordsee aus ihrer Perspektive? Ist es eher so, dass sie das so als Natur sehen oder doch eher als mögliche Energieressource?
Gerade in Großbritannien ist da, also wenn die an Nordsee denken, dann denken natürlich manche auch an Strand und so, aber die denken wirklich viele Leute zuerst an Gas und Öl. Das ist in Deutschland zum Beispiel gar nicht so.
Nochmal zurück zum Thema Seascape. Wie hast du den Begriff denn für deine Studie genutzt? Beziehungsweise was für Definition hast du für deine Studie genutzt?
Also wenn man jetzt was fördern möchte zum Beispiel, dann würde man sagen, die ökonomische Perspektive ist ganz wichtig, ne? Oder man würde sagen, die Ressourcen, die da sind, die sollte man doch auch nutzen. Oder ne, wir haben da ein industrielles Produktionssystem, ne, wir haben die Expertise, wir haben die Leute, wir haben Jobs und so weiter. Den Menschen soll es gut gehen, die sollen eine Versorgungssicherheit haben, das ist für uns das Wichtigste. Und das führt dann oft eben dazu, wenn man die Ressourcen hat, dass man dann eben auch einheimische Förderung hat. Ne? Und jetzt im Gegenteil, das wäre sozusagen die Extractive Seascape, die so einen Fördergedanken im Hintergrund hat. Und wenn man dem jetzt gegenüberstellt, eine, die so mehr diese natürliche Nordsee oder diese natürliche Seascape im Hintergrund hat, würde man eher ökologisch argumentieren und sagen, ne, das ist ja ein Ökosystem, da sind Ressourcen, die muss man ja bewahren, ja. Und man würde vielleicht auch nicht von Ressourcen reden, man würde dann vielleicht von Arten reden, ne, oder ne, von Fischen und so, man würde die jetzt nicht gleich so als Ressource labeln. Und wenn man sich das anguckt, dann merkt man doch, dass auf der, also sehr konkreten Ebene, wenn man sich marines Gas anguckt, das sehr, sehr unterschiedlich läuft in den Niederlanden und in Deutschland. Ja, also Deutschland liegt ganz klar mehr auf der Seite von Natural Seascape. Also wir sehen die Nordsee noch als Naturraum, der bewahrt und geschützt werden soll. Und die Niederländer haben da schon eher die Warnung, dass sie sagen, ja, wir sollen unsere Ressourcen auch nutzen. Das ist ein Industrieraum und das ist seit Jahrzehnten ein Industrieraum. Das ist ein großer Sektor und der soll natürlich auch erhalten werden und ausgebaut werden. Ja, also das ist ein, und die sind so, wenn man im ganz Konkreten guckt, sind diese beiden Perspektiven unversöhnlich.
Vielleicht ganz kurz, wo findet denn diese Wahrnehmung von den unterschiedlichen marinen Landschaften statt? Ist das innerhalb von der Bevölkerung oder nur in der Politik? Oder begünstigt sich das Ganze auch irgendwie? Weil die Marine, also wenn man das mit Natural Landscapes vergleicht, da hat man ja irgendwie immer so eine Forschung, oder die Leute stellen sich dann vor, wie ein Wald auszusehen hat und was damit zu passieren soll. Und ich kann mir vorstellen, dass es mit dem Meer noch ein bisschen komplexer ist, weil es eben größer ist und mehrere Länder betrifft und ja, vielleicht.
Also das stimmt, da gibt es eigentlich ein gutes Beispiel für und das ist das Wattenmeer. Ja, also früher war das Wattenmeer einfach eine Seascape, die war einfach da, eine Landschaft, die war da, die war Lebensgrundlage der Leute, die da gewohnt haben. Ne, und dann hat man ja über viele Jahrzehnte durch Studien und auch immer Veranstaltungen und verschiedene Programme und so immer wieder also herausgefunden, dass das eine ganz besondere Landschaft ist und hat dann den Schutz etabliert und hat dann diese trilaterale Wattenmeer-Kooperation etabliert und dann ne, UNESCO-Weltkulturerbe und ähnliches. Also das ist ja ein Narrativ, das ist ja gewachsen über viele Jahre. Ne? Und wenn man heute jemand fragt, dann würden fast alle sagen, und das kann ich aus Interviews jetzt auch bestätigen, dass viele einfach Referenz machen und sagen, das Wattenmeer ist so wertvoll, das muss geschützt werden, ne? Wir sind hier UNESCO, wir sind hier Nationalpark und so weiter und so weiter. Aber das ist ja etabliert worden. Meeresschutz, das soll geschützt werden, das soll erhalten werden, man darf das auch nutzen, aber bitte nicht so, dass da wirklich, also möglichst mit gar keinen negativen Folgen, das geht natürlich nicht, ne? Aber das ist bei uns ganz, ganz stark und das ist woanders halt nicht so, ne? Da hat man vielmehr dieses, ja, wir haben das und wir nutzen das und wir können das dann, das ist auch ein anderes Argument, was damit einhergeht, wir können das dann einfach auch besser kontrollieren. Wir können ja dann hier die Umweltauflagen auch bestimmen und die Arbeitsschutzbedingungen und die Arbeitsrechte und wir können das ja alles so gut wie möglich gestalten. Ne? Und wenn man das jetzt irgendwo anders produziert und dann bringt man das zu uns, ja, in der Form von jetzt Gas durch Pipelines oder über LNG, dann kann man ja diese Kontrolle gar nicht mehr ausüben. Man kann man vielleicht im Vertrag schreiben, man hätte gern Arbeitsschutz ganz hoch angesiedelt oder Naturschutz. Ob das umgesetzt wird, kann man ja dann nicht mehr selber beeinflussen. Ne? Genau, also das sind so verschiedene Sachen und das ist natürlich, das hat die Bevölkerung sicherlich auch aufgenommen. Mhm. Ne? Also jeder Natururlauber, der da an die Küste fährt oder auf die Inseln fährt, der wird ja da überall konfrontiert mit, ne, das ist hier eine schützenswerte Landschaft. Und ich glaube, die Behörden haben das auch so verinnerlicht. Ne? Also, aber es gibt natürlich Akteure, die auf der anderen Seite arbeiten, wie, und das meine ich jetzt nicht, dass sie was Schlechtes tun oder so, ne? Aber natürlich eine Bergbaubehörde hat eine andere Perspektive, ne? Da ist die Idee, es gibt Ressourcen und die sollen für das Land entschlossen werden, zum Wohlergehen der Leute, die in diesem Land leben. Ne? Also die wären dann eher auf diese Extractive Seascape-Perspektive. Das ist aber ganz normal. Also das ist deren Job auch, ja. Genau. Aber tendenziell kann man sagen, Deutschland eher so, Niederländer eher so.
Ich finde, du hast die Umstände sehr anschaulich dargestellt, wer die Akteure sind und worum es geht. Das Verfahren läuft ja aber schon deutlich länger als die Amtszeit der ehemaligen Bundesregierung unter Scholz oder auch schon länger als die aktuelle Koalition in Niedersachsen, die seit 2022 im Amt ist. Mhm. Könntest du nochmal genau erklären, wo die Gasplattform liegt und wie das GEMS-Projekt bisher verlaufen ist, wer für welche Genehmigungsverfahren zuständig war und besonders interessiert mich, an welchem Punkt, du glaubst, hätte man den Verlauf des gesamten Verfahrens hypothetisch noch ändern können?
Ich habe auch gehört von verschiedenen Quellen, dass also diese Gasfelder, um die es geht, dass sie auch schon früher bekannt waren. Ja? Die Niederlande haben natürlich erstmal projiziert auf Felder, die innerhalb ihres eigenen Territoriums lagen, was ist natürlich immer viel einfacher, als sich dann mit dem Nachbarland auch zusammenzusetzen und da was auszuhandeln. Also man hat dann die Pläne wieder rausgeholt, 2016, oder man sagt, also in dem auf der Seite der Industriepartei, die wurden entdeckt 2016, also man hat dann vielleicht weitergehende Untersuchungen gemacht und hat dann das vorbereitet. Man muss so ein Verfahren vorbereiten, man braucht sehr viele Dokumente, man muss genau sagen, was man machen möchte, man muss sehr viele Gutachten beibringen und ähnliches. Also man hat so eine Vorbereitungszeit, die dauert so 1-2 Jahre. Und dann geht man in so ein öffentliches Beteiligungsverfahren und weil das ein grenzüberschreitendes Feld ist, hat man das stattfinden lassen in den Niederlanden und in Deutschland. Also man hat sowohl die niederländischen Anlieger befragt, als auch die deutschen Anlieger. In den Niederlanden gab es relativ schnell einen Konsens, dass man das machen kann. Und in Deutschland gab es eigentlich nur Bedenken. Und da gab es 400 Stellungnahmen, die sich eigentlich alle dagegen ausgesprochen haben. Darauf basiert ist dann zum Schluss gekommen, nein, wir möchten das nicht unterstützen, das Projekt.
Also eigentlich genau wie diese Natural Seascape, die du am Anfang angesprochen hattest.
Genau. Ne? Also so in dieser Denke, ne, sag mal, die deutschen Akteure auf allen Ebenen, private oder auch institutionelle Akteure, politische Akteure waren da sehr sicher und haben gesagt, nee, eigentlich, wir hatten das jetzt nicht und wir wollen das eigentlich auch so gar nicht. Und das ist aber dann, also es war im Dezember 2021 und wir hatten dann im März 2022 die Situation, dass Russland die Ukraine überfiel. Ja, und dann Nord Stream 1, ne, keine Lieferung mehr kam, Nord Stream 2, ne, war auch klar, da kommt da nichts. Mhm. Und man dachte, gut, rutschen wir jetzt in die Gasmangellage. Ich glaube, an die Situation können sich viele noch erinnern. Und dann hat die Regierung, also sowohl die Bundesregierung als auch die Regierung von Niedersachsen, die ja für das Gebiet zuständig ist, da das GEMS-Projektgebiet auf deutscher Seite, hat dann erstmal in so einen Notfallmodus gestartet. Was auch deren Verantwortung ist. Natürlich müssen die erstmal eine Versorgungssicherheit aufrechterhalten und sehen, dass keine Panik ausbricht und dass hier nicht alles zusammenbricht. Das ist ja total klar. Und ja, dann hatte sich aber die politische Situation geändert und dann ist die CDU-SPD-Regierung, es wird oft gesagt, umgekippt, also hat die Meinung nochmal revidiert und hat gesagt, ja, wir haben hier aber eine drohende Mangellage und deswegen wird das jetzt unterstützt. Hm. Und dann hat das Wirtschaftsministerium dann auch ein Abkommen unterzeichnet mit dem Industriepartner Juan Diaz, also ein ganz ungewöhnliches Vorgehen eigentlich. Und kurz danach gab es ja den Regierungswechsel und dann hätte man ja von der neuen Regierung, ne, vielleicht auch nochmal eine große Debatte führen können im Landesparlament oder vielleicht auch nochmal zu einer Erklärung kommen können. Und das ist, soweit ich weiß, nicht passiert. Also das ist so, finde ich, so ein bisschen.
Das hört sich tatsächlich nach einem richtigen Versäumnis an. Gab es da denn von den PolitikerInnen niemand, der sich dementsprechend oder die sich dementsprechend geäußert hat? Oder was haben die einzelnen PolitikerInnen denn da für eine Rolle gespielt?
Eine ganz interessante Persönlichkeit ist Olaf Lies, also Olaf Lies, SPD, der in der alten niedersächsischen Landesregierung Umweltminister war, sich auch erst gegen Gems ausgesprochen hatte, dann aber natürlich als Wirtschaftsminister dann in der SPD-Bündnis-Grün-Regierung dann gesagt hat, nein, also er findet es an sich natürlich nicht gut, ne? Also, aber er muss natürlich die Versorgungslage sicherstellen. Das ist ja eine ganz andere Rolle, in die er dann auch gerutscht ist. Und der ja jetzt inzwischen auch Ministerpräsident ist von Niedersachsen. Ne? Also, und und da hat man dann aber nur die Stimmen gehört. Man hat dann aus dem Wirtschaftsministerium gehört, dass die Genehmigungsverfahren sind halt angestoßen worden. Es gibt zwei Behörden, die sich dann darum gekümmert haben. Also einmal das LBEG, Landesamt für Bergbau und Geologie, also die sozusagen die Entscheidung treffen mussten, ist das zulässig, können wir die Genehmigung dafür geben, dass auch aus deutschen Feldern gefördert wird.
Mhm. Ja.
Und dann gab es noch das NRWKN, das ist ein niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Und der musste entscheiden, dürfen wir da so ein Seekabel legen zwischen einem Windpark, der in Deutschland sich befindet, Riffgard, und dieser Plattform, die sich in den Niederlanden bewegt. Also, ne, ist das zulässig? Also es gab zwei Genehmigungsbehörden, die dann jeweils so einen Bereich untersucht haben, sich die Projektdokumente angeguckt haben, ihre eigenen Daten natürlich auch benutzt haben und das abgewogen haben und gesagt haben, ne, technische Entscheidung, kann man das machen, kann man das nicht machen, ne? Spricht was dagegen. Und dann ist das aber im Bergbaurecht so, dass, und das war interessant, also der Herr vom Elbeck, mit dem ich gesprochen hatte, der hatte mir das so ein bisschen erklärt, das ist wie mit dem TÜV, ja?
Mhm.
Also man fährt zum TÜV mit seinem Auto und man hat ja das Anrecht, diese TÜV-Plakette zu bekommen, es sei denn, es gibt irgendwas, was völlig dagegen spricht. Ne? Also wenn das Auto jetzt kaputt ist oder einen Schaden verursachen könnte oder eine potenzielle Gefahr für Verkehrsteilnehmer ist, bekommt man diese Plakette nicht. Und so ähnlich ist das eben auch mit diesen Genehmigungen fürs Bergbau. Also man stellt einen Antrag und man kann davon ausgehen, weil das Bergbaurecht so ist, dass das sozusagen Förderung ermöglichen soll, dass man dann die Genehmigung erhält, es sei denn, es gibt technische Gründe, die wirklich dagegen sprechen. Ne? Also so funktioniert das. Also man muss jetzt nicht diese Argumentation, ist das jetzt sinnvoll, das zu machen, ne? Fossile Energie noch zu fördern in den Zeiten, in denen wir jetzt sind.
Das ist nicht die Frage.
Ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, gibt es technische Gründe, die dagegen sprechen, dass diese Genehmigung ausgestellt werden kann.
So. Und da würde ja wahrscheinlich ein Nein rauskommen.
In dem Falle kam ganz klar ein Nein raus. Also gibt's ja so Bohrungen, die hätten dann 4 Kilometer unter dem Meeresboden stattgefunden und da gibt's auch kein Leben mehr, ja. Und dann hat man nochmal überlegt, wie groß sieht die Wahrscheinlichkeit aus für Erdbeben, Seebeben und so ähnlich. Und man hat dann vom Elbeck, ne, aufgrund aller Daten, die man hatte, das geprüft und ist zu dem Schluss dort gekommen, es besteht kein Risiko. Und deswegen ist die Genehmigung erteilt worden. Es gibt aber noch eine andere Sache, die ganz interessant ist, nämlich dass Olaf Lies damals als Wirtschaftsminister gesagt hat, also das ist überhaupt keine politische Entscheidung, sondern wir haben das jetzt an die Behörden gegeben, die Genehmigungsbehörden, und die treffen eine fachliche technische Entscheidung. Das ist eine rein technische Entscheidung. Es ist keine politische Entscheidung. Wortwörtlich hat er gesagt, es ist keine politische Entscheidung. Mhm. Und damit hat er natürlich insofern recht, weil diese Prüfung, die ich eben beschrieben habe, das ist ja eine technische Prüfung, eine fachliche Prüfung. Aber Teil der Prüfung und des Genehmigungsverfahrens ist auch, sich zu fragen, gibt es ein öffentliches Interesse, das gegen die Genehmigung spricht? Ja? Und als das Parlament, das Landesparlament in Niedersachsen gesagt hat, wir möchten das Projekt nicht aus den und den und den Gründen, Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz und so weiter, da war ganz klar ein Signal oder, ne, also was Greifbares, ein Dokument, ne, zu sagen, das öffentliche Interesse in Niedersachsen sieht so aus, das spricht gegen das Dokument. So. Und mit der neuen Regierung gab es das aber nicht. Ja, sprich, es gab überhaupt kein Signal oder kein Bekenntnis des öffentlichen Interesses, in welche Richtung auch immer, was die Genehmigungsbehörde überhaupt hätte betrachten können. Ne? Und dadurch war es dann eine rein technische Entscheidung. Und dann ist das halt genehmigt worden. Ne? Aber man kann eben sagen, es ist eben nicht nur, es ist eine technische Entscheidung, das ist richtig, was Olaf Lies gesagt hat, aber wenn man natürlich andere politische Signale gehabt hätte, wäre diese technische Prüfung vielleicht auch noch anders ausgegangen.
Ja, vielleicht können wir da nochmal kurz den Vergleich zu den Niederlanden ziehen, weil da ist das Ganze ja viel klarer und schneller vorangeschritten als im Vergleich zu Deutschland, was du ja gerade im Gespräch Schritt für Schritt erläutert hast. Wie kam das? Kam das auch dadurch, dass eben eine unterschiedliche Vorstellung von dieser marinen Landschaft gegeben ist. Und würdest du sagen, dass, oder so wie Kritiker das ja sagen, dass Deutschland politisch auch gezögert hat? Kam das auch dadurch?
Also erstmal, es sind wie gesagt souveräne Staaten und die setzen ja ihre eigene Meeresstrategie auf, die setzen ihre Ressourcenstrategie auf, ne? Und wenn man jetzt guckt, was die Niederlande machen, die haben ja auch ihren marinen Flächenplan und so weiter, ne, dann ist das einfach, das Thema Öl, Gas ist da einfach etablierter. Ne? Und wenn man jetzt die Ressourcenpolitik der Niederlande sich anguckt, das ist ja, jetzt, da geht es ja nicht nur um Meeresressourcen, da geht es ja um alle Arten von Ressourcen, da gibt es halt ein großes Kapitel, das heißt Öl und Gas in der Nordsee. Da steht eben ganz klar drin, ne, wir möchten das, was da ist, natürlich schon so, dass es jetzt das Paris-Abkommen jetzt nicht gefährdet, ne, dass die Ziele des Paris-Abkommens noch durchgesetzt werden können, aber das, was möglich ist, möchten wir noch aus unseren Gebieten holen. Das ist ganz klar. Und da gibt es auch eine Subventionspolitik und ähnliches, ja. Also eine völlig andere Strategie. Und was das aber eben bedeutet, ist, dass die Regierung, also in dem Fall das Wirtschaftsministerium, eine Strategie vorgibt und dann natürlich Wirtschaftsunternehmen diese Strategie auch umsetzen.
Spannend waren vor allem ja auch deine Beobachtungen in Den Haag, wo die Verfahren gegen die niederländische Regierung liefen, dass dort nicht nur ein Industrieunternehmen, sondern auch das niederländische Wirtschaftsministerium beteiligt waren, oder?
Ja, und die haben sich da wirklich sehr engagiert und haben natürlich da ihren Fall vertreten. Und das war eben nicht nur eine Frage, gibt es da, ich sag jetzt mal so ein bisschen provokant, gibt es da so ein kleines, großes kapitalistisches Unternehmen, was da jetzt Gewinne erwirtschaften will? Nein, ne? Also man hat dann verteidigt die Ressourcenpolitik der Niederlande, das ist ja auch völlig klar, ne? Und dem gegenüber stand aber eine Ressourcenpolitik in Deutschland, wo das so explizit überhaupt nicht behandelt wurde, ja? Und dann kam ja noch dazu, für das Projektgebiet in den Niederlanden ist also die niederländische Regierung zuständig. In Deutschland ist das ja geteilt in Küstengewässer und AWZ. Also AWZ ausschließlich Wirtschaftszone, das ist der Bund für zuständig. Aber die Küstengewässer, das war ja eine Zuständigkeit von Niedersachsen. Ne? Also wir haben da sozusagen auf der einen Seite einen staatlichen Akteur zu sitzen, auf dem anderen so einen regionalen Akteur zu sitzen. Ja, und auch bei dem Verfahren, da kam ja jetzt auch keiner aus der Bundesregierung mal als Beobachter oder hat sich nochmal hingestellt und gesagt, ja, aber in unserem Koalitionsvertrag steht dies und das. Also das ist ja nicht passiert. Also gab es auch so ein Ungleichgewicht zwischen den Akteuren.
Okay. Sollen wir mal über die Gasförderung an sich sprechen?
Ja, auf jeden Fall. Das Unternehmen hast du ja eben schon erwähnt, das war Juan Diaz. Die betonen unter anderem, dass die Gasförderung in der niederländischen AWZ und generell niederländischen Unternehmen klimaschonender sei als Gasimporte aus anderen Ländern, die ebenfalls Gas fördern. Wie beurteilst du diese Argumentation von Juan Diaz?
Genau. Also wenn man jetzt, Juan Diaz, die machen auch sehr, sehr gute Kommunikationsarbeit, also sehr gut im Sinne von sehr professionell. Also wenn man auf die Webseite geht, da kriegt man also alle möglichen Informationen, da gibt es jetzt inzwischen auch einen Zeitstrahl, den man sich angucken kann und ähnliche Sachen. Und da gibt es auch so Porträts von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Juan Diaz, also von dem CEO, aber auch von anderen, ne? Die, also das sind sympathische Leute, das sind fitte, sympathische Leute, die eben sagen, wir sind total stolz, für dieses Unternehmen zu arbeiten, weil, ne, wir produzieren Gas für die Niederlande und sichern so die Energiewende, ne, Übergangstechnologie, und wir machen das aber klimaschonend und so weiter. Und ich glaube denen das auch. Ne? Und sie haben insofern natürlich recht, dass man auf verschiedene Art und Weise fördern kann. Ne? Und die Art der Förderung, wie Juan Diaz das betreibt, erzeugt weniger CO2 als, sag mal, konventionelle Gasförderung, ja, auf dem Meer. Ja, also das liegt daran, wie die ihre Produktion organisiert haben, wie die vielleicht kontrollieren, wie die vielleicht auch auf Energieeffizienz achten, dass sie überhaupt die Idee haben, das könnte man ja auch mit Erneuerbaren machen, nicht mit Dieselmotoren und so, ne? Und man kann natürlich technische Lösungen dafür finden, und man kann auch technische Lösungen dafür finden, dass weniger Schadstoffe ins Meer gelangen. Und wenn man das jetzt wirklich systematisch verfolgt und sagt, wir machen immer das, was möglich ist. Wir sind da eigentlich immer, ne? Also wir versuchen wirklich so gut wie möglich zu sein und wir machen es schon bestmöglich. Dann ist das genau das, was sie ausdrücken, ne? Wir machen das klimaschonend und umweltschonend. Mhm. So, und das kann man ihnen auch glauben. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, das Produkt an sich, ne? Das Erdgas, was gefördert wird, kann natürlich nicht klimaschonend sein. Also man kann das natürlich für die Industrie einsetzen als Rohstoff, dann gilt das jetzt nicht, aber der größte Teil ist ja ein Energieträger, und sobald du diesen Energieträger verbrennst, trägt man ja dazu bei, dass die globale Erwärmung angefeuert wird. Ne? Also das ein fossiler Rohstoff, der als Energieträger benutzt wird, kann ja nicht klimaschonend sein. Also das funktioniert nicht. Ja, und das regt ja auch dann viele Leute auf, dass sie sagen, fossile Förderung von Energieträgern, dann aber mit erneuerbaren Energien, was ist denn das für ein Unsinn? Hm. Also man muss da auseinanderhalten. Das eine ist die Produktion und das andere ist das Produkt. Und das Produkt, da lässt sich nichts beschönigen. Das ist nicht klimaneutral oder klimaschonend oder gut fürs Klima. Und das andere ist natürlich die Produktionstechnik. Die kann man sicherlich so gestalten, dass das ein bisschen schonender
ist. Aber passt das nicht auch ein bisschen zu dem, was du uns am Anfang erklärt hast, was so bei uns in den deutschen Köpfen drin ist, dass wir das Meer an sich quasi schützen wollen, dass das ein Natural Seascape für uns ist, dass man die Förderung, die quasi da stattfindet, so schonend wie möglich stattfinden lässt und so umweltfreundlich wie möglich. Und natürlich ist dann, kommen noch ganz viele Feedbacks im Nachhinein, aber der Schritt weiter, dass dieses Produkt auch schädlich für unser Meer ist, der wird dann irgendwie leider nicht gemacht, beziehungsweise wird dann irgendwie ein bisschen vernachlässigt, finde ich.
Ja, das ist so. Also ich finde auch diese Betrachtung von LNG finde ich total interessant und diese Diskussion, also ich stehe da nicht völlig drin, das ist ja nicht mein Forschungsthema, aber was ich so mitbekomme, ne, da ging ja die Diskussion, also es ging ja um Import von Gas, ne, aus verschiedenen Ländern und das Portfolio der Herkunftsländer hat sich ja jetzt auch nochmal vergrößert. Aber wir bekommen ja schon Pipeline-Gas seit wirklich Jahrzehnten, ja. Und das hat ja niemand interessiert. Aber die Pipelines liegen halt auch auf dem Meeresboden. Die sieht man nicht, ne. Jetzt kommt diese LNG-Tanker. Die sieht man, ne. Die müssen irgendwo, ankern. Und dann gab's ja den ersten Widerstand war ja, kam ja daher, dass man gesagt hat, ja, jetzt müssen diese LNG-Terminals gebaut werden. Und dafür werden in geschützten Gebieten Ausnahmegenehmigungen erteilt, ja. Das war ja wieder so ein bisschen, also ich sag mal so ein bisschen NIMBY oder so ein bisschen hier in unserem Gebiet, in unserem geschützten Gebiet soll jetzt aber was gemacht werden. Das wollen wir aber nicht. So. Und dann hat man natürlich versucht, das ist ja auch nicht haltbar, ne, sondern man muss das ja auf eine breitere Ebene stellen. Dann hat man sozusagen LNG mal allgemeiner angeguckt und gesagt, was hat das eigentlich für eine Effizienz? Wo kommt das eigentlich her? Was sind das eigentlich für Verträge? Was sind das eigentlich für Herkunftsländer und so weiter? Gibt's ja viele Sachen, die man kritisieren kann, zu Recht, ne? Mhm. Aber dass Deutschland wirklich 95% des Gases selbst nicht herstellen kann, sondern importieren muss, das ist ja überhaupt nichts Neues. Ne? Also es ist die Frage, was war sichtbar, übers Meer transportieren muss. Also das gab es ja vorher auch schon. Das ist jetzt nur eine andere Art und Weise, mit einem schlechteren Fußabdruck auch noch. Ja, also die Kritik ist ja durchaus berechtigt.
Ja, Nord Stream hat man halt einfach aufgedreht und dann kam es aus dem Hahn raus.
Ja gut, es musste auch gebaut werden, ne? Aber klar, ne? Da gab es ja jetzt nicht so viel Widerstand dagegen. Ja, aber das finde ich ganz interessant, so wie die Diskussionen laufen. Ne? Mhm. Und was ich aber wirklich, und das kann ich jetzt vielleicht auch nochmal anbringen, ohne Frage, was mich jetzt wirklich umtreibt, ist auch, es geht ja um die neuen Gasförderstätten. Also, dass man neue Stätten erschließt. Also bestehende Stätten, da sind ja die ganzen Schäden, die jetzt entstanden sind durch den Bau, die sind ja schon da. Da muss man überlegen, wann baut man irgendwie rück oder ne, wie kann man die sicher machen jetzt im Betrieb und so. Das ist ja eine andere Diskussion. Aber es geht ja um die neuen Stätten. Und wir sehen ja jetzt, obwohl ja alle dachten in Deutschland, wir müssen da eigentlich gar nicht mehr drüber reden, ne, dass wir auch auf europäischer Ebene eigentlich so ein bisschen eine andere Tendenz auch haben. Es gibt ja sehr viele Länder, also weltweit, aber auch in Europa, die ja jetzt wieder anfangen oder die erstmalig anfangen, in marine Gasproduktion einzusteigen. Also wir haben jetzt ganz aktuell die Diskussion in Polen. Ne, da sind jetzt große Erdgas-Erdöl-Vorkommen auch gesichtet worden. Ne, was passiert da jetzt? Sollen die jetzt abgebaut werden oder nicht? Wir haben die Diskussion oder beziehungsweise die Projekte schon in Zypern. Wir haben die in Malta. Wir haben die in Portugal. Wir haben die in Rumänien. Also es ist nicht so, dass überall der Aufstieg passieren würde. Also wir haben auch sehr viel Einstieg gleichzeitig. Ne? Mhm. Das finde ich jetzt auch ganz interessant. Und deswegen ist das kein Thema, wo man sagen kann, das ist ja so von gestern, ne? Wir machen jetzt nur noch Windturbinen und wir machen jetzt nur noch, weiß ich, Tidal Systems oder was auch immer, also so Strömungskraftwerke und ähnliches, ne? Sondern das ist ja was parallel läuft. Und das ist auch ganz interessant, wenn man diese Seascape-Betrachtung anguckt, ne? Dass es eben so eine parallele Entwicklung gibt. Einerseits, dass man sagt, man holt das Letzte noch raus, ne? Was da ist an Fossilen. Man versucht, die an Erneuerbaren auf den Weg zu bringen und auszubauen. Und gleichzeitig überlegt man, was macht man denn mit diesem ganzen CO2? Ne? Könnte man das nicht irgendwie noch mehr da auch noch unterbringen? Also das sind drei Dinge, die aber jetzt nicht so, ne, nicht erst das eine und dann das andere und dann das nächste, sondern was sozusagen gleichzeitig verläuft. Hm. Das ist manchmal nicht so einfach zu verstehen, ne? Weil man immer denkt, man hat so dieses, ne, wir kommen so aus einem Zeitalter ins nächste Zeitalter. Nein, so ist es nicht. Es passiert alles parallel.
Wir wollen am Ende noch mal ein bisschen über die Ozeandekade sprechen. Das ist ja so ein bisschen unser Steckenpferd, wo wir am Ende noch mal jeden Gast darauf hinweisen. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielen sozialwissenschaftliche Perspektiven deiner Meinung nach in der Meeresforschung, gerade wenn man so an die UN-Ozeandekade denkt oder so generell? Und werden sie auch ausreichend gehört?
Also Meeresforschung ist meiner Meinung nach noch sehr dominiert von Naturwissenschaften. Das kommt einfach aus der Geschichte heraus, das ist ja auch in Ordnung. Die großen Meeresforschungsinstitute haben ja oft auch schon Abteilungen, die sich dann oder so Teams, die sich dann mit Governance-Fragen beschäftigen. Ja, und ich denke, die kriegen auch immer mehr Standing und die werden auch gehört. Und es gibt ja auch kaum noch ein Projekt, was jetzt rein naturwissenschaftlich ist. Also oft werden ja dann diese ganzen legalen oder politischen Perspektiven da auch betrachtet. Das ist schon so, was vielleicht manchmal so ein bisschen fehlt. Also wie ich gesagt habe, ne, ich habe 2021 da in dem Falle dann erstmal Zeitungsartikel gesichtet systematisch und gesagt, was kommt denn hier an Themen hoch? Ne? So, was ist denn so in der Luft? Was kommt denn jetzt? Worüber müssen wir eigentlich dann in 3 Jahren reden? Also das ist manchmal noch nicht so klar. Ne? Also da, also Naturwissenschaftler gucken dann vielleicht sehr so auf ihre Labordaten und ihre, weiß ich, Zeitreihen und dies und das, weiß ich nicht, ob ihr das jetzt bestätigen könnt und so. Und manchmal kriegen die vielleicht noch nicht so mit, ne? Was ist denn jetzt so, weil die einfach diese Debatten ja anders beobachten. Die beobachten die als Privatpersonen eben nicht so professionell vielleicht, ne? Dass sie das nicht so mitkriegen. Und dann ist noch eine andere Sache, also ich bin ja selbst Ethnologin und ich würde schon sagen, in diesen Umwelt-Governance-Themen, das ist schon so meine Fachrichtung. Ich bin auch Afrika-Wissenschaftlerin, deswegen habe ich auch viel in Westafrika vorher gearbeitet. Aber ich habe halt zu ganz verschiedenen Themen gearbeitet und das geht ganz vielen Kollegen auch so, ne? Ob das jetzt Stadtentwicklung in Küstenstädten war oder Landrechte oder Wasserrechte oder Nutzungskonflikte, aber die ganz anders gelagert waren, ne? Und ich würde jetzt für mich ja nicht sagen, ich bin eine Meeresforscherin. Also ich bin gerade sozusagen in dieser Arena unterwegs, ich gucke mir das an, aber ich bin jetzt keine ausgesprochene Meeresforscherin und ich werde es auch nicht wahrscheinlich.
Du wirst gerne aufgenommen.
Dankeschön. Aber es gibt ja die KDM, das ist ja auch eine Organisation von Meeresforschern in Deutschland, ja, die ja jetzt auch mit der DRM, der Deutschen Allianz Meeresforschung, zusammengehen wird. Und da gibt es so Strategiegruppen. Und da gibt es eine Strategiegruppe, die nennt sich Marine, Sozial- und Kulturwissenschaften. Also das sind so Leute wie ich, sage ich mal, oder auch Leute, die vielleicht schon von Anfang an seit Doktorarbeit und so dann schon zu Meeresthemen gearbeitet haben und die das jetzt explizit auch vorantreiben und diese Diskussionen haben und Jahrestreffen haben und Statements schreiben und so weiter. Aber es gibt ja unheimlich viele Geografen, Ethnologen, Soziologen, Politikwissenschaftler, die zu Meeresthemen arbeiten, aber nie sagen würden, sie sind Meeresforscher. Ja, die sind einfach in ganz anderen Communities unterwegs, ja, vielleicht Ressourcenpolitik oder weiß ich nicht, irgendwas anderes, Wasserwirtschaft oder keine Ahnung, ne? Und die gehen natürlich auf keine Meereskonferenz, die gehen dann ganz woanders hin, ne? Also wenn man dann zu einer Afrika-wissenschaftlichen Konferenz geht, einer ethnologischen Konferenz, sind ganz viele Themen, die sind Meeresthemen, aber das sind keine, also sind die noch, also im Vergleich zu anderen Themen sind es sicherlich weniger Themen, aber diese Themen gibt es auf jeden Fall, ne? Aber das sind ja keine Meeresforscher, sondern die sind in anderen Communities dann unterwegs, ne? Und dann werden die natürlich, ne, wie ihr schon gesagt habt, ihr habt jetzt das Paper gelesen, was ich geschrieben habe. Also ich habe jetzt zu dem Projekt jetzt 2 Papers geschrieben, aber das sind ja vielleicht jetzt auch nicht die Journals, die ihr so lest als Naturwissenschaftler oder so, ne?
Ich glaube, ich wäre nie drauf gestoßen, wenn du es nicht geschickt hättest.
Also wir können vielleicht mal sagen, es war Maritime Studies und Ocean and Society, die beiden Journals, ne? Und da gibt es schon eine große Community, aber ich habe so gemerkt, ich musste relativ viele naturwissenschaftliche Studien lesen, um einfach zu begreifen, was ist das für ein Seegebiet, wie ist die Ökologie da, worum geht's da eigentlich? Na, aber andersrum, ja, wäre schön, wenn da eigentlich auch mal in die andere Richtung gelesen würde. Das wäre cool.
Ja. Ich würde gerne noch 2 Sachen sagen zu dem, was du gerade erzählt hast. Einerseits möchte ich auf die Folge, die wir schon mal mit Simon Jungblut aufgenommen haben, hinweisen, weil der hat in seinem Projekt nicht, also er war da Projektleiter und in dem Projekt haben eben nicht nur Naturwissenschaftler zum Thema Meer teilgenommen, sondern auch SozialwissenschaftlerInnen. Und er hat uns in seiner Folge auch öfter so von dem
nenne ich es mal, Clash, also nicht negativ gemeint, aber von dem Zusammenstoßen von allen erzählt und dass die überhaupt erstmal alle auf einer Ebene mit den Begrifflichkeiten und so finden mussten. Daran musste ich gerade sofort denken. Und zu dem anderen Thema, was du anfangs gesagt hast, dass Sozialforschende vielleicht in die Zukunft ein bisschen gucken und Naturwissenschaftlerinnen vielleicht ein bisschen in die Vergangenheit. Ich glaube, das liegt auch ganz oft an den Daten, die man einfach aufnimmt. Also genau. Ich weiß nicht, Annabelle, wie es bei dir ist, aber die Daten, die ich gerade in den Artikeln, die ich schreibe, behandle, die sind einfach schon 2 Jahre alt, weil ich die dann, oder 3 mittlerweile sogar. Und klar ist 3 Jahre für so eine Artgemeinschaft jetzt in der Ostsee nicht so viel. Die wird jetzt noch ähnlich sein und das wird schon so noch passen und so. Aber trotzdem ist man eher mit der Vergangenheit beschäftigt, während du ja viel mehr in die Zukunft guckst und denkst, was wird da passieren oder was passiert jetzt gerade, jedenfalls bei dem Thema, was das angeht. Und das finde ich eigentlich ganz spannend.
Ja gut, ich gucke jetzt, was passiert politisch, ne? Also Klimawissenschaftler, Meeresbiologen, die gucken auch mit ihren Modellen, gucken die auch in die Zukunft.
Das stimmt, ja.
Ne? Und projizieren jetzt sozusagen, ne, eine Zukunft, natürlich basierend auf historischen Daten, das ist auch klar. Ne? Mhm. Also dieser Zukunftsgedanke ist da auch drin. Aber so, was braucht sich gerade politisch zusammen.
Ja, okay, dann.
Na, ist
ja
nochmal eine andere Frage. Ja. Aber was ich jetzt nochmal sagen wollte, also ich habe ja promoviert, ich habe angefangen zu promovieren 2003 in so auch so einem interdisziplinären Forschungsprojekt. Und da war der Clash wirklich noch ziemlich krass. Also muss sagen, jetzt ist ja die Generation, also ich mache das ja seit 22 Jahren, also die Generation der ersten Doktoranden, die da in diesen interdisziplinären großen Projekten waren, ja, das sind ja inzwischen auch Leute, die jetzt schon auch ausbilden und so weiter. Also da ist schon sehr, sehr viel passiert. Aber manchmal habe ich mich schon, also auch in der Meereswissenschaft, so ein bisschen erinnert gefühlt an diese Zeit, 2003 oder so, ja. Also na, wir müssen eine gemeinsame Sprache finden und dies und das. Also alles wichtig, ne? Aber das ist in anderen, ja, in anderen Kontexten, landbasierten Kontexten schon, also schon vor vielen Jahren passiert, so irgendwie.
Ich glaube dennoch, dass viele Projektträger weiterhin auf Grundlagenforschung in den Meereswissenschaften setzen, auch wenn ich da aktuell einen großen Wandel wahrnehme.
Ja,
bisher ging es wirklich oft darum, diese Politik und Gesellschaft und angrenzende Themen wirklich auszuklammern, sich in einer Nische tief einzuarbeiten und dafür am Ende vielleicht mit einer Professur belohnt zu werden. Dass nun dieser Wandel hin zu diesem ganzheitlichen Ansatz stattfindet, ist wirklich neu. Aha. Und deshalb halte ich auch diese Ozeandekanz für eine wirklich ausgesprochen wertvolle Initiative. Wie siehst du denn die Möglichkeit, andere Fachrichtungen, die sich nicht direkt als Meereswissenschaftlerinnen verstehen, an einen Tisch zu bringen? Denkst du, dass diese nationale Konferenz wie im Mai, über die wir auch berichtet haben, vielleicht eine ideale Bühne dafür sind? Weil bei einer reinen Mikrobiologie-Konferenz würde ich dich und die anderen Zielgruppen vermutlich nicht treffen.
Da wirst du mich nicht treffen, du kannst mich aber in Bonn treffen. Wir haben nämlich dann dieses KDM-Strategietreffen.
Muss man da auch Mitglied sein oder kann jeder da einfach
hingehen? Nein, nein, da kann man eingeladen, also als Teilnehmer kann man, aber vorstellen kann man natürlich nur, wenn man solche Themen bearbeitet, die jetzt soziale, marine, sozialen Kulturwissenschaften jetzt betreffen. Ne? Das ist ja so ein, es gibt ja auch andere Strategiegruppen, wo man sich in der KDM dann auch einbringen kann. Ne? Also das ist jetzt so ein disziplinäre oder ist ja auch interdisziplinär. Wir haben ja verschiedenste Disziplinen, so ein Forum des Austausches. Das ist auch wichtig. Ja, ich weiß nicht. Also was ich jetzt beobachte schon bei, was ich zum Beispiel bei den Ethnologentagungen oder so, dass es manchmal schon Panels gibt, die dann wirklich Meeresforschung sozusagen als Überschrift haben. Ne? Und das versuchen so ein bisschen zu bündeln. Also jetzt nicht als Meeresforschung, aber ne, die so versuchen, diese marinen Themen ein bisschen zusammenzubringen und dann auch mal ein Special Issue zu machen oder so. Und wenn das so ein bisschen gebündelter ist oder mal so ein Sammelband zu machen oder so, dann ist das ja auch schon wieder leichter auffindbar, jetzt für andere Disziplinen zum Beispiel. Ne? Also das, ja. Und grundsätzlich ist ja auch so Meeresumweltsymposium und so, was jetzt auch im Oktober wieder stattfindet, das ist ja interdisziplinär. Da sind ja naturwissenschaftliche Disziplinen vertreten, aber auch sozialwissenschaftliche Disziplinen vertreten. Also diese Offenheit ist ja grundsätzlich schon da.
Okay, also hier der Aufruf, einfach mal andere Konferenzen besuchen.
Auch mal andere Konferenzen besuchen, warum nicht, ja.
Ein weiteres Thema, was ich wirklich super wichtig finde, um diesem ganzen Podcast, was wir hier machen, auch wirklich immer eher einen praktischen Ansatz zu geben. Ihr habt am IDOS nämlich ein Postgraduiertenprogramm, in dem du ja auch involviert bist, die gezielt junge Menschen für Stellen vorbereitet, in zum Beispiel Ministerien oder auch in Entwicklungskooperationen. Kannst du vielleicht nochmal erläutern, wo es bei diesem Postgraduiertenprogramm geht und was für Profile ihr vielleicht sucht, die sich darauf bewerben können. Das ist ja wirklich eine sehr spannende Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik, Gesellschaft, die ihr da bei euch anbietet.
Genau, also wenn man jetzt Meeresbiologisches oder naturwissenschaftlich oder sozialwissenschaftlich bearbeitet, dann hat man ja mehrere Optionen beruflich, Universität, Forschung, Journalismus oder NGOs irgendwie. Wenn man aber was verändern will, dann kann es ja auch sein, dass man sagt, gut, also vielleicht gehe ich sogar dahin, wo die politischen Entscheidungen auch getroffen werden. Dann ist man ja noch lange nicht gut vorbereitet vielleicht für so einen Job im Ministerium, also bestimmte Referate oder auch die Bundesbehörden, ne? Das ist ja auch ein Arbeitgeber. Also man braucht da vielleicht nochmal andere Dinge. Und die kann man in diesem Projekt lernen. Also man lernt erstmal, wir sind vom Entwicklungsministerium sozusagen, ressortnahes Forschungsinstitut. Also es geht vor allem dann um so Organisationen wie natürlich das BMZ selber, aber auch das Umweltministerium, auch die KfW-Entwicklungsbank, die GEZ, ne? Also wenn man da vielleicht auch international mehr arbeiten möchte. Und dann werden die Leute vorgestellt, oder auch diese ganzen Consultings, es gibt ja auch viele internationale Consultings, die so, also auch beraten so für Projekte, Projektumsetzung in Ländern des globalen Südens, ne? Und das sind so typische Arbeitgeber, also die Interesse haben an den Absolventen, die unser Programm gemacht haben. Und dann sind das Leute, die sind fertig mit ihrem Masterstudium, vielleicht haben die auch schon ein bisschen Arbeitserfahrung, aber sind halt noch nicht fest irgendwo angestellt und wollen aber diesen Schritt machen, ne, in diese, zum Beispiel in die GEZ oder ins BMZ oder in andere Ministerien. Und dann ist das ein Projekt, das geht dann, ein Programm, das geht 9 Monate. Das heißt, da gibt es ein Kursprogramm, ne, wo man auch nochmal zu internationaler Zusammenarbeit was lernt. Also gibt es viele so inhaltliche Module. Es gibt aber auch Module, die jetzt so Soft Skills unterstützen. Also wie leite ich ein Team? Wie organisiere ich ein Meeting? Wie moderiere ich eigentlich mal professionell? Wie verwalte ich ein Budget? Wie, ne, also wie arbeite ich eigentlich so im Team auch, ne? Also sowas lernt man in einigen Studiengängen schon, in anderen vielleicht weniger oder muss dann zusätzlich da sich Module suchen da an der Uni. Und das kriegt man halt ziemlich komprimiert. Und dann sind das Studiengänge, die vielleicht schon auch so eine Feldforschungserfahrung beinhaltet haben oder eben auch noch nicht, ne? Also die Geografen, die machen ja meistens schon Exkursionen oder die Ethnologen, die machen ihre Lehrforschung oder ihre selbstorganisierte Forschung oder als Meeresbiologe fährt man vielleicht auf so einem Schiff schon mal mit und sammelt auch Daten, ne? Macht da sowas, aber das gibt's ja nicht bei allen Studiengängen. Und was wir jetzt machen mit den Teilnehmenden ist, dass wir dann ein Team haben, das sind so, also bei uns waren es jetzt 6 Leute, es war ein internationales Team, ne? Das heißt, wir haben nach dem Kursprogramm diese Forschung vorbereitet und dann ist dieses Team, also von Leuten, die ja keine Forschungserfahrung haben, die werden auch keine Forscher, die gehen dann praktisch wirklich mehr in diese Ministerienjobs, aber die machen dann einmal eine Forschung mit uns, um zu sehen, wie mühsam ist es eigentlich? Wie kommt man eigentlich zu den Ergebnissen, dass diesen Prozess einfach mal, wie liest man eigentlich dann diese Daten? Wie kommt man eigentlich dazu, dass man eine politikrelevante Aussage treffen kann? Ja, also das lernen die sozusagen vor Ort, also unter Anleitung. Und dann ist das so, das funktioniert in manchen Jahrgängen sehr gut, in manchen nicht so gut. Aber dann ist oft, dass dann die Ministerien bei uns anfragen und sagen, ja, wen habt ihr dann als Absolventen? Ja, sie sind in der Auswahl, an der Auswahl schon beteiligte Absolventen und dann gucken die einfach, habt ihr denn, wir brauchen da jemanden für das und das Referat oder so und so, ne, wir brauchen eine Person, die so und so ist, habt ihr da jemanden? Ja, und da kann man, also gibt's viele Beispiele, dann tatsächlich, ne, Masterstudien gemacht, dieses Programm durchlaufen, dann kann man sozusagen direkt im Ministerium anfangen.
Ein richtig gutes Sprungbrett für Leute, die darauf Lust haben.
Es kann ein richtig gutes Sprungbrett sein, ja. Also es gibt viele Beispiele, wo das sehr gut geklappt hat, ja.
Die nächste Bewerbungsrunde fängt im Januar an. Wir haben auch Bestätigung vom IDOS, dass es nächstes Jahr auch wieder eine Kohorte gibt. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Genau. Und das sind nicht unbedingt Umweltthemen, ne? Es gibt immer ganz verschiedene Themen, aber man kann sich ja bewerben. Und ja, also versucht's einfach. Also es ist ein interessantes Programm auf jeden Fall. Und ihr trefft interessante Leute und habt eine anstrengende Zeit, das kann ich auch sagen, ehrlicherweise. Aber eine sehr fruchtbare Zeit, ja.
Intensive Zeit, ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, guter Tipp. Und ich glaube, damit sind wir jetzt auch am Ende unseres Gesprächs. Also ich habe heute richtig viel gelernt. Und ich finde, man hat durch unser Gespräch auch nochmal gesehen, warum das ganze Thema Gasförderung in den letzten Jahren nochmal so deutlich diskutiert oder vielleicht auch nicht diskutiert wurde. Und ich freue mich, dass wir vielleicht mit dem Podcast hier dem auch nochmal mehr Aufmerksamkeit geben konnten und vielleicht auch erklären konnten, was da in den letzten Jahren los war. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder so detailliert verfolgt hat. Danke, Irit, für deine Zeit und das Interview.
Sehr gerne, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Es war wirklich eine Riesenfreude und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Ja, tschüss.
Wellenbrecher ist eine Initiative von ICOP Dach und eine anerkannte UN-Ozean-Dekade-Aktivität. Produktion und Moderation Annabel von Jakowski und Eva Räufer. Grafikdesign Spaghetti Schalk. Musik Florentin Seifert. Redaktion, Schnitt und Management Annabel von Jakowski.